Was Audio. Aktuelles aus der Autowelt. Mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, vor mir sitzt Michael Kerber. Den Vornamen kann ich mir gerade so merken, weil das ist ja mein eigener. Nur mit Nachnamen heißt er halt anders, ist aber alles bestens. Er ist Abteilungsleiter des Akustik- und Komfortzentrums von Johnson Controls. Das heißt, übersetzt auf Deutsch, jetzt nehme ich ihn gerade mal ein bisschen hoch, er ist sehr schlank, deswegen kann ich mir diesen Kraftakt leisten. Sie sind also für die Beschallung der Johnson Controls Werke und für die gemütlichen Sitzecken zuständig. Jetzt wird er mir gleich eine hauen und mir dann erklären, was er wirklich macht.
Ja, guten Tag, Herr Weiland. Ganz so ist es nicht. Ich bin nicht für die Beschallung der Johnson Controls Werke zuständig, sondern wir im Akustik- und Komfortcenter, das heißt hier eine Versuchsabteilung, sind dafür zuständig, dass sich im Fahrzeuginnenraum die Sachen, die halt Geräusche erzeugen, also Motoren, Versteller, alles Mögliche, was sie da halt finden, dass sich das wirklich gut, zufriedenstellend und nicht zu laut anhört.
Heute ist man ja in der Situation, man telefoniert ja gerne im Auto und ist ja dann dankbar, wenn es leise ist. Je nachdem, wen man aber im Auto sitzen hat, wäre man eigentlich ganz dankbar, wenn es schön laut wäre, damit die Leute nichts erzählen, man denen nicht zuhören kann. Arbeiten Sie schon an den entsprechenden Schaltern für Familienangehörige, Lautstärke hoch, Lautstärke? Es war ein Witz. Nein, ich meine das nicht ernst. Wir wollen heute über ein ganz anderes Thema sprechen, was im ersten Moment irgendwie gar nicht damit zusammenpasst. Akustik und Komfort. Ich habe das eben mal locker und flockig Rüttelplatte genannt. Wir reden von einem neuen Prüfstand. Sie erklären zum einen, wie dieses Ding genau heißt und was es macht. Und dann wissen wir auch, wieso das auch mit Komfort zu tun hat.
Ja, dieses schwierige Wort ist heute ja schon mehrfach gefallen. Es handelt sich da um eine Schwingprüfanlage und mit einer Schwingprüfanlage erzeugen sie halt Vibrationen und diese Vibrationen werden dann unseren Mustern zugeführt. Das heißt, unsere Prüfmuster werden mechanisch belastet durch diese entsprechenden Vibrationen und natürlich werden dadurch auch Fragestellen beantwortet bezüglich des sogenannten Schwingungskomforts. Das heißt, Schwingprüfanlagen sind ein klassisches Mittel, ein klassisches Prüfgerät, um halt auch Komfortuntersuchungen durchzuführen. Diese Komfortuntersuchungen, die können subjektiv sein. Das heißt, sie geben den Versuchspersonen einfach Fragebögen und fragen die dann, wie komfortabel fühlst du dich gerade? Wie komfortabel ist unsere Komponente? Die Untersuchungsmethoden können aber auch durchaus objektiv sein, dass sie halt Beschleunigungswerte messen. Also sie messen dann tatsächlich die Beschleunigungen, denen eine Versuchsperson auf einem Fahrzeugsitz ausgesetzt ist und beurteilen dann dementsprechend den Schwingungskomfort.
Nun haben wir hier das Problem, wir machen ja Radio und Radio ist so schlecht mit Bildern. Deswegen überlege ich mir immer, wie erklärt man den Leuten, wovon man redet. Die Nummer mit der Rüttelplatte ist natürlich ein bisschen albern gemeint, aber ist nicht ganz so falsch. Aber ich glaube am ehesten, und da können sich die meisten was drunter vorstellen, weil das schon oft im Fernsehen war, wenn ich einen Flugsimulator sehe, so ein Cockpit, wo sich dann dieses gesamte Cockpit bewegt, wo also ich natürlich dann auch quasi Landeanflug Hongkong machen kann. Aber diese Bewegung, das heißt diese Stelzen, die da sind, die dieses Cockpit bewegen, so ganz entfernt funktioniert Ihr System, glaube ich, auch mit Hydraulik. Nur, dass das eben eine Platte ist, auf der der Sitz aufgebaut ist, der jeweilige Sitz, der getestet wird. Und da setzt man dann im Zweifelsfall einen Dummy oder eine Person eben drauf. Und wie läuft das dann ab? Das wird dann tatsächlich hoch, runter, hin und her bewegt mit unterschiedlichen Kräften.
Genau. Genauso kann der Zuhörer sich das halt vorstellen. Der eine oder andere hat sicherlich auch schon mal einen Fahrsimulator gesehen, wo sie halt eine Formel-1-Teststrecke simulieren. Im Grunde genommen ist das Prinzip, was wir hier haben, wirklich sehr, sehr vergleichbar. In der Praxis sieht das so aus, dass wir Beschleunigungswerte in einem wirklichen Auto aufzeichnen mit der entsprechenden Sensorik und die dann über bestimmte Verfahren auf diesem Prüfstand so wiedergeben. Das heißt, wenn Sie sich mit einem Fahrzeugsitz auf dem Prüfstand befinden, empfinden Sie genau die gleichen Schwingungen wie im Fahrzeuginnenraum halt. Der Prüfstand, den wir hier haben, der Schwingprüfstand, ist ein sogenannter sechsaxialer Shaker mit 6 Freiheitsgraden und ich denke mal, die 3 wichtigsten Bewegungsrichtungen, die wird jeder Hörer noch kennen. Das ist einmal nach oben und unten, nach links und rechts, vorne und hinten. Das sind dann 3 sogenannte Freiheitsgrade. Wenn wir nur solche Prüfsignale verwenden würden, wäre das ganze Signal aber noch sehr ruckelig und sehr synthetisch. Das können wir so halt nicht machen. Wir brauchen noch zusätzlich die Drehbewegung um die X-Achse, um die Y-Achse und um die Z-Achse. Und wenn wir diese Bewegungsrichtungen dann alle miteinander kombinieren, haben wir ein sehr, sehr natürliches Signal, was Sie in der gleichen Form halt auch in Ihrem Fahrzeug finden.
Was mich so fasziniert hat dran, da habe ich auch mit einem Ihrer Kollegen eben mal drüber gesprochen. Man redet ja von vielen Werten. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf diverse Werte dieser Anlage und auch auf die gigantische Menge an Beton, die da drunter ist. Aber bevor ich das vergesse, da ging es um G-Werte. Also wer Formel 1 guckt, der weiß das ja, was ein G-Wert ist. Das sind die Beschleunigungswerte. Und dann erzählt man immer, wie schwer der Kopf wird, wenn ein Formel 1-Fahrer in eine Kurve geht. Euer System kann G8 und ich vergleiche es immer und muss immer wieder einschränken, dass ich meine, der Wert sei so, dass ein Tornado in einer 180-Grad-Kurve 9G hat. Das heißt also der Bereich, wo der Pilot dann im Zweifelsfall ein Blackout kriegen kann, nicht muss, aber oft kriegt für ein paar Sekunden. Das heißt, 8G ist schon gewaltig. Das heißt auch, und damit kommen wir nämlich jetzt zu den Werten der Anlage, das ist nichts, was ich mir im Keller zum Spaß aufbaue.
Nein, das dürfen Sie sicherlich nicht machen. Das ist schon sehr, sehr gefährlich. Ich muss auch einschränkend dazu sagen, diese 8G-Beschleunigung, von der wir halt sprechen, das ist ein Beschleunigungswert, den wir zum einen nur kurzzeitig erreichen können. Also mit so einem Prüfstand, das haben Sie heute ja auch gesehen, können Sie wirklich nur sehr, sehr schlecht um die Kurve fahren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Prüfstand, den wir hier in Burscheid verwenden, zwei unterschiedliche Betriebsmodi hat. Der eine Betriebsmodus, der ist halt für die Komfortuntersuchung, das sind Untersuchungen mit Versuchspersonen. Hier sind die Beschleunigungen auf ungefähr die einfache Erdbeschleunigung, sprich 1G begrenzt. Und dann gibt es aber Schlüsselschalter und wenn wir die Schalter drehen, dann wird, wie ich immer sage, aus dem Elefantenbaby ein Tyrannosaurus Rex und dann können Sie diese hohen Beschleunigungen bis zu 8G tatsächlich kurzfristig erreichen.
Was mich hier noch dran wundert, ist, dass da nicht noch der 007-Knopf dran ist, wo man wie früher den Sitz dann durchs Dach schießen kann. Und das sind die Albernheiten, die ich immer mal so einfließen lasse. Aber Sie haben eben gesagt, wir haben diesen Aufbau da. Also es ist, wenn man als Laie reinkommt, schon ein bisschen ulkig im Prinzip. Man kommt rein und denkt, ach, da ist eine Garage und macht die Tür auf und in der Garage steht aber kein Auto, sondern da steht einfach nur ein Sitz. Dann denkt man, naja, wollen Sie mich jetzt veräppeln? Man sieht natürlich, ich meine, Sie machen sich natürlich auch einen Spaß dann da draus, ist ja klar. Also wenn der Zuschauer kommt, dass der dann sagt, ja und, was soll das Ganze jetzt? Wenn das Ding sich dann in Bewegung setzt, dann kommt natürlich auch die Platte aus dem Boden raus, dann sieht man, was sich da alles tut. Erzählen Sie mal, das Riesenbetonzeug drunter, die Platte selber, das sind ja gewaltige Mengen auch an Material verbaut.
Ja, da sind wirklich gewaltige Mengen an Material verbaut. Das plakativste Beispiel ist ja immer die Größe des Schwingfundamentes, also des Betonklotzes, auf dem der Prüfstand als solcher steht. Dieses Schwingfundament hat eine Masse von ungefähr 240 Tonnen. Der gesamte Aufbau des Prüfstandes wiegt dann nochmal ungefähr 25 Tonnen. Also wir sprechen hier von zwischen 265 und 270 Tonnen Gesamtmasse, die halt in Bewegung versetzt werden. Wir haben auch beeindruckende Werte bezüglich der elektrischen Leistung und bezüglich der hydraulischen Leistung. Ein einfaches Beispiel nur noch. Die Anlage braucht, um betrieben zu werden, eine elektrische Leistung von ungefähr 300 Kilowatt, inklusive der Klimatisierung der Klimakammer.
Ich vermute, mit Solaranlage oder Windkraft ist das nicht zu garantieren. Also ich glaube, Sie erzeugen ja hier auch so ein bisschen Strom selbst, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber allein für die Stromspitzen, die Sie wollen, Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie oder Ihr Kollege spaßhalber erwähnt, dass man sich schon Mühe gibt, das nicht im Ort Burscheid, in dem das Werk liegt, dann mal kurzzeitig das Licht ausgeht, weil Ihr Prüfstand läuft. Ich meine, auch Späßchen, aber da geht es schon um gewaltige Mengen Strom.
Ja, es geht schon um gewaltige Mengen Strom, aber dazu muss ich natürlich einschränkend sagen, dass die Klimatisierung der Klimaanlage nicht kontinuierlich läuft, sondern nur wirklich bei den Tests, wo es halt erforderlich ist und die gesamte Angabe 300 Kilowatt ein Maximalwert ist, der halt theoretisch auftreten kann. Dafür ist die Anlage ausgelegt, das heißt aber nicht, dass in jedem Fall auch diese Leistung halt gebraucht wird.
Ich weiß nicht, ob wir eben drüber gesprochen haben und ich es vielleicht überhört habe. Sie haben gerade den Begriff Klimakammer erwähnt. Jetzt wird unser Hörer im Zweifelsfall sagen, Moment mal, ich rede doch davon, wie der Sitz durchgerüttelt wird. Was will ich mit einer Klimaanlage? Ich stelle doch meinen Sitz nicht in den Kühlschrank, wird er sagen. Aber die Wahrheit ist natürlich wie immer ein bisschen differenzierter.
Genau, jetzt müssen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Ich bin ja Leiter des Akustik- und Komfortzentrums und wir setzen die neue Schwingprüfanlage natürlich für Komfortuntersuchungen ein. Auf der einen Seite. Andererseits ist es aber so, dass die Möglichkeiten dieser Schwingprüfanlage sehr, sehr vielfältig sind. Komfortuntersuchung ist nur eine Möglichkeit der Untersuchung. Was Sie auch durchführen können mit dieser Anlage, das sind halt Lebensdauerschwinguntersuchungen. Das heißt, bei diesen Untersuchungen überprüfen Sie halt die Haltbarkeit unserer Produkte. Es geht da um Fahrzeugsicherheit. Sie überprüfen halt, ob unsere Produkte zum Beispiel 100.000 Fahrkilometer durchhalten. Diese Untersuchungen werden üblicherweise auch unter klimatischen Bedingungen halt durchgeführt. Wir sprechen da von Temperaturbereichen von minus 30 bis plus 80 Grad zum Beispiel, weil natürlich auch klimatische Bedingungen, sprich Temperatur und Luftfeuchte, Einfluss auf die Haltbarkeit der Produkte haben.
Wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli machen würde, würde ich sagen, ich fahre nicht durch das Valley. Aber es ist natürlich so, als globaler Hersteller rüsten sie natürlich auch Autos aus, die im Zweifelsfall in den USA fahren. Und da gibt es halt tatsächlich Leute, die meinen, sie müssen im Death Valley rumfahren. Und es gibt auch Leute, denen macht es Spaß, am Nordkap mit dem Auto rumzufahren. Ist auch nicht mein Ding. Aber klar, die Autos werden nicht so oder die Sitze werden nicht bei ihnen so konstruiert, dass also die Sitze dann im Westerwald, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo eingesetzt werden, sondern dass die tatsächlich global nutzbar sind.
Richtig, genau das ist das. Wir sind ja auch ein globales Unternehmen. Das heißt, wir haben globale Projekte, an denen wir halt zusammenarbeiten, weltweit. Es ist durchaus möglich, dass die Entwicklung in Nordamerika stattfindet und wir hier in Burscheid vor Ort aber die Versuche durchführen. Und so gesehen, weil wir für einen globalen Markt arbeiten, müssen wir natürlich auch unterschiedliche Temperaturbedingungen berücksichtigen.
Im Übrigen, ich habe jetzt verstanden, warum das Ding nicht bei mir in den Keller passt. Ich kriege diesen Betonklotz nicht mehr unter mein Haus. Das müsste ich ja als Fundament haben und dann müsste ich ja erstmal mit dem Bagger baggern und dann müsste mein ganzes Haus abbaggern. Wäre auch ein bisschen albern. Aber damit man sich das mal vorstellen kann, also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich weiß immer nur in so einem Fundament, da kommen mal so 8 oder 10 Kubikmeter rein, wenn man bei einem normalen Haus arbeitet. Ich vermute einfach so aus dem Bauch raus, da kann ich locker ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus draufstellen.
Ja, ganz so dramatisch ist es nicht, aber die Masse beträgt 240 Tonnen. Also von den Dimensionen her sind das 5 mal 7 Meter, an der dicksten Stelle 2,50 Meter. Und das reicht schon für ein gutes Einfamilienhaus. Also wir haben hausintern natürlich auch beschlossen, sollten wir den Prüfstand jemals verkaufen, dann nur an Selbstabholer, weil die Arbeit werden wir uns nicht machen.
Ich wollte gerade sagen, die Fundamente ist ja eine Sache, die Bodenplatten sind ja meistens nur 20 Zentimeter. Also da reden wir beim normalen Haus schon von anderen Dimensionen. Aber um jetzt mal wieder auf die ernsthaften Zahlen zurückzukommen, reden wir mal über Kohle. Was kostet so ein Ding? In der Projektion, im Bau, wie lange hat es gedauert? Ich glaube, das ging von der Planungsphase bis zur Umsetzung und die Bauzeit. Da sind schon, glaube ich, 2 oder 2,5 Jahre draufgegangen.
Es ist so die Größenordnung, die für ein Projekt dieser Größe durchaus üblich ist. Also zunächst geht es natürlich darum, dass Sie das Projekt genehmigt bekommen müssen innerhalb der Firma. Wenn dies dann halt geschehen ist, dann suchen Sie sich die entsprechenden Zulieferer aus. Die Ausschreibung beginnt dann halt. Sie müssen die Verträge fertig machen und unterzeichnen. Und erst wenn das passiert ist, können Sie ja mit dem eigentlichen Engineering, das heißt mit dem eigentlichen Zeichnen und so weiter beginnen. Dann kommt die Aufbauphase, die Phase der Inbetriebnahme. Und ehe Sie sich versehen, sind wirklich 2,5 Jahre dann schon um vom Invest. Wir sprechen von einer Größenordnung von ungefähr 2 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld und ich denke, dass wir in unserer Abteilung da auch sehr, sehr verantwortungsvoll mit umgegangen sind und wo ich sehr, sehr, sehr stolz drauf bin, im Vergleich zu anderen Großprojekten, die zuweilen in der Presse sind, sind wir mit dem Geld ausgekommen.
Sie meinen doch jetzt nicht etwa irgendwelche Flughäfen, die 2048 fertig werden könnten oder auch nicht?
Keinesfalls.
Ja, lieber Herr Kerber, mir fallen jetzt keine Fragen mehr ein. Wenn Sie noch in einem Punkt hätten, wo Sie sagen, das ist wichtig, das will ich gerne noch erzählen, würde ich mir die Antwort gerne abholen. Das heißt, offene Frage, Sie antworten.
Würde ich gerne machen, und zwar fernab von der Technik. Ich bin Ingenieur und arbeite jetzt aber mittlerweile seit 5 Jahren ungefähr als Manager in dieser Abteilung. Das heißt, ich befasse mich viel mit Präsentationen, ich befasse mich viel mit Excel, aber dennoch schlägt in mir das Ingenieursherz, ne? Und in diesem Projekt steckt wirklich viel, viel Herzblut drin. Es war ein technisches Paradies, ne? Die Umsetzung, ne? Das hat unheimlich viel Freude gemacht. Ich würde es sehr gerne wieder machen in Zukunft.
Ich habe am Schluss noch eine gute Idee. Ich habe immer so komische Ideen. Ich schenke Ihnen die Idee. Ich denke ja immer, weil Sie von den Kosten reden, Refinanzierbarkeit. Das Ding könnte man doch an Wochenenden schlicht und einfach an das Publikum vermieten nach dem Motto, möchtest du mal durchgerüttelt werden, kommst du nach Burscheid.
Ja, das können Sie machen. Eine andere Anwendungsmöglichkeit wäre das Mixen von Cocktails. Und wir haben den einen oder anderen Direktor auch bei uns in unserem Unternehmen, der bezeichnet das als PlayStation 5.
Mit James Bond funktioniert es aber nicht, weil bei dem heißt es doch, glaube ich, gerührt, nicht geschüttelt.
Sie haben es vorhin ja gesehen, anhand der Bewegung, auch dieses Rühren würden wir theoretisch hinbekommen.
Im Übrigen, für den Fall, dass wir uns nicht einigen können, also ob gerührt und nicht geschüttelt oder geschüttelt und nicht gerührt, ist eigentlich egal. Hauptsache ist, wir reden davon, dass James Bond auf einem Sitz hocken wird oder hocken könnte, der bei Johnson Controls gebaut wurde. Lieber Herr Kerber, bevor wir jetzt anfangen, völlig albern zu werden, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, unterhalten uns lieber irgendwann mal über ein anderes Thema, was mit Sicherheit bei Ihnen noch aufs Tapet kommen wird, wie man so schön sagt. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen auch.
Mir auch, ich bedanke mich, Herr Weiland.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.